Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Und es ist Episode Nummer 18 und eine ganz besondere Folge. Nämlich keine aktuelle, sondern eine, die wir vorher aufgezeichnet haben, weil der Defner, der
Urlaub.
Schickt sich an, in den Urlaub zu gehen.
Sizilien, Bella Italia,
und,
wunderbar.
Wer hier regelmäßiger Podcast-Hörer ist, der weiß auch, mit welcher Fluglinie der Defner das gedenkt zu tun.
Von daher weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt wirklich im Urlaub bin, ob Ryanair tatsächlich abgehoben hat.
Man weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall eine besondere Folge machen, wenn nämlich der Defner dann auf Sizilien liegt und Bücher liest, haben wir uns überlegt, vielleicht mal ein Podcast.
Dieses Buch hat mir in meinem Wirtschaftsleben sehr, sehr viel Impulse gegeben.
Wunderbar. Also,
sollte Marcel Reich-Ranitzky sein. Gott hab ihn selig.
Ich weiß nicht, ob die jungen Leute, die uns zuhören, überhaupt nicht
deswegen
noch
dachte
kennen.
Ich ja, der alte Literaturkritiker aus dem ZDF.
Gut, also wir werden heute.
So, aber ich mache jetzt nicht mehr Ranitzky.
Das ist schön gesagt. Doch, wir werden über Bücher reden und zwar, weil viele uns auch geschrieben haben und gefragt haben, wie wird man so klug wie der Defner? Da muss man bestimmte Bücher lesen.
Da muss man ein bisschen Comics lesen. Ne?
Ja. Ganz genau.
Aber der Chapitz, ja. Der hat ja sogar Bücher geschrieben.
Ja.
Ich habe auch mal so ein kleines E-Book, aber das war so schnell hingeschrieben. Aber du hast richtige Bücher.
Zwei
auch
Bücher,
so,
genau.
Ja, so richtig Hardcover
Börse Frontal.
Und so weiter.
Es ist Börse Frontal, heißt das eine, muss ich sagen. Und da geht es auch, das streite ich mich auch mit einem Kollegen. Mit dem Kollegen Iken, da geht es auch mit Bulle und Bär. Mit,
da warst du aber der Bulle.
Du wechselst
ja das Fell, wie man es gerade braucht.
Der
ja.
Untertitel war mit Bulle und Bär zur besten Anlagestrategie. Wunderbar,
das
Buch, Börse Frontal. Es kam raus 2001, als die Börse gerade crashte und ich war der Bär, der Bulle, mit dem
Chapitz sind Sie immer auf der falschen Seite. Okay. Es ist so ein Wellenreiter. Ja, ne? Kurz bevor die Welle bricht, ist er halt dann ganz oben. Ne? Und jetzt gibt er den Bären, wo der Pessimismus immer noch groß ist. Also, ich empfehle die
Wenn wir hier wechseln, dann müssen die Leute.
Und dann hat er aber sein Bärenbuch geschrieben:
Schulden ohne Sühne.
Und da haben wir schon den Fortgang der Krise vorausgesagt, nämlich genau 2010 war das. Mit Kai Kornert habe ich das geschrieben. Und da haben wir schon gesagt, dass wahrscheinlich alle Schuldenregeln gebrochen werden. Und so kam es dann auch.
Ja,
und es ist.
Schon immer gewusst.
Ich meine, der Staatsbankrott ist ausgeblieben bisher, aber auch nur, weil die EZB eingesprungen ist und jetzt für über 2 Billionen Anleihen gekauft hat.
Darüber diskutieren wir aber heute nicht.
Nee, wir diskutieren nicht. Wir werden unsere Bücher heute besprechen.
Nein, wir sind heute mal ganz lieb zueinander.
Sind wir das?
Nein? Ja, vielleicht. Weil wir stellen ja Bücher vor und ich meine, das ist ja die Meinung des Autoren.
Aber vielleicht finde ich ein Buch auch doof.
Vielleicht finde ich auch ein Buch doof. Ja, das kann auch sein.
Auf jeden Fall hat der Defner hier seine Bücher gleich mitgebracht. Also wenn Sie es sehen und hat sogar so gelbe Post-its reingemacht. Also wer lange dran bleibt, wird er was vorlesen. Und da der Defner sowieso immer gern mal ein bisschen länger hier redet, etwas ausführlicher, wird er das auch heute mit dem
zählt
Bücher
aber nicht auf
machen.
Meinen Wortanteil. Ja?
Was, wenn du was vom Buch vorliest?
Ich würde sagen, also Bücher sind was ganz Tolles.
Ja.
Und,
Bücher machen auch.
Machen schlau, das
machen
sowieso,
schlau.
Auch an der Börse. Und,
ja, und es steckt wirklich viel Arbeit drin, das kann ich dir aus den zwei Büchern sagen. Es hat sich wirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt, weil du sitzt da wirklich lang dran.
Weil Wirtschaftsbücher verkaufen sich leider auch nicht so.
Ach doch, das erste war nicht so gut. Das zweite haben wir wirklich relativ gut verkauft. Das
trotzdem ist kein Geld mitverdienen.
Trotzdem kannst du damit nicht reich werden. Also das
aber
ist
Ruhm und Ehre.
Musst du, Ruhm und Ehre, auf jeden Fall. Und es hat Spaß gemacht, mit einem tollen Wissenschaftler
zusammenzuarbeiten. Aber es gibt natürlich auch wahre Bestseller, die dann international übersetzt werden und so weiter. Und das sind dann natürlich schon Bücher, auch mit denen man reich werden kann, das ist ganz klar. Aber glaube ich, mit dem Wirtschaftsbuch in Deutschland allein auf dem deutschen Markt ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so ganz verschiedene Bücher heute mitgebracht, die uns auch irgendwie persönlich was gegeben. Natürlich, die irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Wir wollen jetzt nicht unseren Lieblingskrimi und so weiter empfehlen, sondern schon.
Liest du Krimis?
Auch mal. Ja.
Wirklich? Okay, wusste ich nicht. Jetzt, wir lernen also von Defner was ganz Neues. Heute Inside Defner.
Paolo Coelho zum Beispiel lese ich auch gerne. Ja?
Okay,
Der hat mich schon mal auf den Jakobsweg geschickt. Aber das nur am Rande. Ja.
Da bist du lang gelaufen.
Ja, bin ich gelaufen. Ja? Deswegen bin ich so einsichtig und klug geworden. Ja?
Okay, ja, das fehlt, diese Erfahrung fehlt mir anscheinend
Pilgern,
noch. Okay,
Pilgern,
gut.
Aber wir kommen ja vom Thema ab. Aber
gut, wir sollen mal mit Büchern anfangen oder möchtest du? Ich würde sagen, du fängst an mit so einem Buch.
Ja, ich hab jetzt mal ein Buch mitgebracht, das sozusagen so diesen ganzen, wir fangen mal ganz generalistisch an, würde ich sagen. Ne? Den ganz großen, den Blick aufs ganz große und ganz, ganz große Ganze sozusagen. Und deswegen habe ich ein Buch mitgebracht, das auch wirklich ein großer Bestseller war. Im Jahr 2015, glaube ich, ist es rausgekommen, von Yuval Noah Harari.
Ah, das ist natürlich
eine kurze Geschichte der Menschheit. Und
kurz, wenn ich sehe, wie dick das Buch ist, so kurz scheinen sie nicht zu sein.
Aber eigentlich nur 500 Seiten. Ja. Das ist eigentlich für die Geschichte der Menschheit eigentlich doch schon relativ
sehr kompakt.
Kurz, ja. Da gibt es ja wirklich, da kann man viele, viele Bände drüber schreiben und ganze Bibliotheken vollschreiben. Und der Harari ist Geschichtsprofessor, 1976 geboren und ist Professor für Geschichte in Jerusalem und spezialisiert auf Universalgeschichte. Und das ist einfach das Schöne an diesem Buch.
Gibt es das noch, Universalgelehrte?
Universalgelehrte, wow. Ja. Also, dass er, also spezialisiert auf Universalgeschichte, aber eben er ist wirklich so eine Art Universalgelehrter. Also wie es früher die Generalisten gab, die sich in allen Wissenschaften auskannten, das gibt es ja heute, ist es ja nicht mehr möglich, weil sozusagen die Disziplinen so vielfältig sind, so unheimlich viel Wissen auf dieser Welt da ist. Aber er versucht zumindest all die möglichen Wissenschaften einzubinden in dieses Buch und zu erklären eben, wie die Menschheit geworden ist, was sie ist, wie sie entstanden ist und vor allem die Geschichte des Homo sapiens, wie er sich durchgesetzt hat, zum Beispiel gegen die Neandertaler und wie er dann sozusagen seine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, ja, und die Welt beherrscht hat und vor allem an auch andere Lebewesen sozusagen unterworfen hat, nach dem Motto, machet euch die Erde untertan. Was eben dazu geführt hat, also wenn man einfach einen Blick ins Inhaltsverzeichnis wirft, die verschiedenen Revolutionen, die es gab, er nennt das zum Beispiel die kognitive Revolution, also die Entwicklung von Sprache als eben Basis zum Beispiel, dass man überhaupt dann sozusagen kommunizieren konnte und überhaupt das Kognitive insgesamt. Dann aber ganz wichtig, die landwirtschaftliche Revolution, das war für mich gab es einfach schon einige sehr viele Momente, Aha-Erlebnisse. Mhm. Genau, wo man einfach das jetzt einfach mal zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, vielleicht nicht im ganz Innersten, aber eben zu jetzt verstehen, wie die Menschheit so entstanden ist. Ja? Wir reden ja über Bücher heute. Ja. Ne? Und ein das war für mich, also dieses, und ich habe das geschenkt bekommen mal zum Geburtstag von guten Freunden und die gesagt, wow, das ist ein tolles Buch. Und dann wollte ich dieses Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil es einfach so sich wirklich so querbeet eben über alle, wie gesagt, Wissenschaften, Dings hinweg und Entwicklungen hinweg sozusagen dieses ganz große Bild gezeigt hat.
Ein Pitch-Turner, sagt Beispiel, der Angelsachse dazu.
Und ein wichtiger Punkt war zum Beispiel sozusagen die landwirtschaftliche Revolution, wie er sie hier nennt. Und für ihn ist es dann der größte Betrug der Geschichte, weil er sagt, ja gut, das hat uns zwar dazu gebracht, dass wir jetzt viel mehr Nahrung herstellen konnten durch Züchtung von Tier- und Pflanzenrassen sozusagen und dass wir sozusagen den Ernährungsoutput extrem steigern konnten. Aber letztendlich sind dadurch eben auch viel mehr Menschen wieder sozusagen, gab es dann ist die Bevölkerung einfach enorm gewachsen und letztendlich pro Kopf hat sich der Lebensstandard nicht verbessert, eher verschlechtert.
Das ist ja pessimistisch.
Ja, er ist
das
eigentlich,
passt ja überhaupt
eigentlich ist er
nicht
sehr pessimistisch, wenn er so diese Welt betrachtet. Und seine Grundthese eben zur landwirtschaftlichen Revolution ist, Mensch, wären wir doch einfach Jäger und Sammler geblieben. Oh. Damals waren wir glücklich und wir haben genauso viel uns geholt, wie wir zum Leben gebraucht haben nicht sozusagen die Natur, die Welt untertan gemacht und zu beherrschen versucht. Und stattdessen haben wir sozusagen immer diesen Wachstumswahn gehabt. Und
nachhaltiges Leben, ich merke
schon. Das begann mit der Landwirtschaft und so weiter. Und dann geht das dann eben weiter. Er erzählt auch sehr gut eben wie, ja, hier das Kapitel der Geruch des Geldes, wie eben auch das Geld und vor allem Gold und Silber damals sozusagen als erste größere anerkannte globale Währung.
Schon damals,
dass es für alle Zeiten so bleiben muss, um an einen früheren. Und ganz wichtig auch, welche Rolle Religionen spielen für auch dieses sozusagen Untertanmachen der Erde für die Menschheit und so weiter und so fort. Das zeigte sehr, sehr gut aus, das hatten wir auch, und wie sozusagen ja die Priester und die Mächtigen sozusagen
dann sich
auch
so immer pessimistisch,
die,
muss
die
ich
jeweiligen
gestehen,
Religionen
Defner,
gemacht haben.
Nix.
Und vielleicht lese ich dann, ist es in der Tat pessimistisch, auch der Ausblick, ja.
Ich mir auch ein zweites Buch raus, das war auch sehr pessimistisch. Homo Deus. Das ist aber das zweite,
genau.
Da geht es um.
Und, also das zweite. Darf ich?
Ja, du darfst
ich lese mal ganz kurz zwei Sätze vor vom Nachwort, wo eigentlich sehr gut zusammengefasst wird, um was es geht. Und dann darfst du auch reden. Ja? Vor 70.000 Jahren war der Homo sapiens ein unbedeutendes Tier, das in einer abgelegenen Ecke Afrikas seinem Leben nachging. In den folgenden Jahrtausenden stieg es zum Herrscher des gesamten Planeten auf und wurde zum Schrecken des Ökosystems. Heute steht es kurz davor, zum Gott zu werden und nicht nur die ewige Jugend zu gewinnen, sondern auch göttliche Macht über Leben und Tod. Das ist dann eben auf der Ausblick auf das nächste Buch, Homo Deus, habe ich auch gelesen. Und Homo Deus ist dann eher auch wieder so ein skeptischer Ausblick in die Zukunft und sehr pessimistisch, dass es eben sehr viele Möglichkeiten gibt.
Da werden wir zum digitalen Proletariat absteigen, ja, lieber Dietmar.
Sozusagen sein eigener Gott wird. Aber ich muss ehrlich sagen, der Harari, so negativ ist er gar nicht, wie er vielleicht in dem Buch auch teilweise rüberkommt. Er zeigt ja immer auf, er sagt auch zum Kapitalismus, sagt er, ja gut, es gibt viel Kritik am Kapitalismus, aber auf der anderen Seite, die Alternative Kommunismus ist eben noch viel, viel schlechter. Und
dann bin ich hier beruhigt.
Zum Beispiel. Ja, so, ja, ja. So. Und er ist übrigens auch ein sehr beeindruckend, dieser Mensch. Er meditiert 60 Tage im Jahr, zieht er sich in Meditationsräume zurück und meditiert dann
Am
Stück, glaube ich, oder an mehreren Stücken.
Echt? Also, okay.
Und neulich habe ich noch einen guten Satz von ihm gelesen zum Ausblick auf die Menschheit. Für ihn ist die größte Bedrohung der Menschheit nicht die künstliche Intelligenz, sondern die natürliche Dummheit. So viel zu Harari.
Wunderbar. Und er hat jetzt ein drittes Buch demnächst raus. Ich glaube, Ende August kommt das raus. Das heißt 21 Lessons für das 21. Jahrhundert. Also da sagt er dann nochmal, was wir lernen können fürs 21. Jahrhundert. Und eine Sache, die wir lernen können, ist beispielsweise, dass es schon immer Fake News gab und dass nichts Besonderes ist, sondern dass die ganze Erregung, die wir verspüren, was diese ganze mediale Zirkus anbetrifft, das wäre immer schon so gewesen, hätten ganze Identitäten drauf gegründet. Insofern sollten wir nicht so erregt sein und das Leben lässiger sehen.
Ja, und einfach mal, wie gesagt, diesen großen Überblick gewinnen, eine kurze Geschichte der Menschheit, finde ich viel besser als Homo Deus. Also es wiederholt sich vieles auch in Homo Deus nochmal an der Geschichte, die ist dann etwas kürzer gefallen und der Ausblick länger gehalten. Aber ich würde lieber dieses eine kurze Geschichte der Menschheit nehmen, ehrlich gesagt. Und das gibt es auch als günstiges Taschenbuch.
Okay, aber vielleicht sind die 21 Lessons, die wir lernen können, vielleicht sind die auch.
Vielleicht sind die auch nicht schlecht.
Kompakter, da muss ich nicht so lange so viele Seiten lesen, um dann zu lernen, dass ich nachhaltig leben sollte.
Nein, aber manchmal kann man ja ein bisschen seine eigenen Schlüsse. Ich habe jetzt nicht nur alle Lessons draus gezogen, es ist sehr, sehr viel Inhalt drin und sehr viel Erhellendes und Aha-Erlebnisse, wie du sagtest. Ja.
Sehr schön. Dann komme ich jetzt mit meinen Büchern. Ich habe jetzt einfach mal.
Nicht mit allen deinen Büchern.
Nein,
du kommst mit deinem nächsten Buch.
Ich werde ja nicht ein Buch so lange hier besprechen.
Von dir würde ich jetzt einfach mal ein richtiges Crashbuch erwarten. Ja, du bist ja hier der Bär.
Ich habe drei Crashbücher, die werde ich hier in einem mal eben durch vorstellen.
Der
und zwar
Crash
das
ist
eine.
Die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten.
Das ist nicht das mein Buch. Nein,
Matthias
nein, nein.
Weig und Marc Friedrich. Das echte Weltuntergangsbuch.
Ich hab Weig und Friedrich mal getroffen.
Würde ich von dir erwarten.
Nein. Weig und Friedrich, die Empfehlung ist dann immer, kaufen Sie eine Streuobstwiese und dann können Sie die Äpfel ernten und Marmelade draus machen. Das ist jetzt nicht mein Buch. Nein.
Da bin ich ja beruhigt.
Es ist schon ein wenig es ist ein wenig doch differenzierter. Es gibt drei Bücher. Drei gleich.
Okay.
Drei Bücher über Paniken, Crashs, Manien, was es so gibt in der Welt. Das erste ist von Charles Kindleberger. Das ist eigentlich eins der Klassiker. Charles Kindleberger hat dargestellt, dass Krisen im Kapitalismus eigentlich unvermeidlich sind, dass das immer schon gegeben hat. Und hat dann auch mal dargestellt, wie so eine Krise sich abspielt. Am Anfang ist eine Erfindung meistens, beispielsweise die Eisenbahn, das Internet oder was auch immer. Das ist die Erfindung, die als Grundlage ist. Dann investieren Menschen Geld und dann sehen andere Menschen, oh, da verdient jemand Geld damit. Und dann, wenn alle aufspringen und wenn der Letzte auch noch aufspringt, dann kommt es zu einer großen Blase und dann platzt die Blase wieder und so weiter. Und eine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist dieses FOMO-Phänomen, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verlieren. Es ist wahnsinnig schwer, wenn man auch Kollegen neben sich hat, die erzählen, oh, weißt du was, ich habe hier Bitcoin und das geht so und so. Oder weißt du, mit der Aktie habe ich was ganz anderes. Und wenn man dann als Mensch sich dahinsetzen kann und sagen kann, weißt du, ich spekuliere nicht, ich investiere und ich mache das anders und gehe nicht auf Geheimtipps, wenn ich Geheimtipps mal trade, nichts dagegen einzuwenden. Aber dann sollte das wirklich nur mit Spielgeld sein und nicht das Investieren daraus bestehen, dass man spekuliert. Das habe ich aus diesem wunderbaren Buch gelernt von Herrn Kindleberger und Was man aus dem Buch auch lernen kann, er war selbst im Staatsdienst, Herr Kindelberger. Deswegen ist er relativ staatsfreudig und sagt, in Krisen sollte möglichst auch der Staat intervenieren. Ob das jetzt unbedingt immer die richtige Lösung ist, da hätte ich so ein bisschen Zweifel, weil ja gerade, wenn ich weiß, dass im Zweifelsfall der Staat mich raushaut, dann werde ich ja auch riskanter agieren und werde möglicherweise höhere Risiken eingehen. Und deswegen ist nicht unbedingt den Schluss, den er zieht bei Krisen, den würde ich nachvollziehen. Aber was ich auch gelernt habe und was er in seinem Buch auch anspricht, ist, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner ja den Marshallplan für Deutschland aufgelegt und er hat da sehr schön dargelegt, dass dadurch, dass die Amerikaner auch den freundlichen Hegemon gespielt haben, also nicht den Bösen, wie wir es jetzt erleben, sondern den freundlichen Hegemon und auch den ehemaligen Feinden Geld gegeben haben, haben sie dazu beigetragen, dass sie selbst auch da Gewinne gemacht haben. Und das ist eine der schönen Erkenntnisse aus diesem Buch, was jetzt vielleicht nicht mit Crash zu tun hat.
Ist
aber
ja, ist ja eigentlich ein Zyklenbuch. Ja? Ja. Also man kann ja sagen, das ist ja die normalen Konjunktur- und Börsenzyklen werden dann da
dargestellt. Ne? Ja, aber also,
da gehört natürlich ein Crash auch dazu. Ja? Ja. Wie zu jedem Sommerwetter eben auch ein zwischenzeitliches Gewitter gehört. Wichtig ist, dass danach die Sonne wieder scheint und dass man das nicht vergisst. Ja, das kann man ja dann auch aus solchen Zyklen lernen.
Das kann man
auch,
genau. Das war jetzt erst dein erstes Crash.
Das war
dein
erstes Crash. Da musst du ein bisschen schneller sein.
Ich bin ja, ich habe ja auch nur 3 Minuten hier gebraucht für mein erstes Buch und ich fange ja auch nicht an. Jetzt will ich das Inhaltsverzeichnis. So, ich blätter mal durch. Ich habe das Inhaltsverzeichnis hier. Lesen Sie, meine Damen und Herren.
Ich habe doch jetzt Inhaltsverzeichnis. Komm, mach weiter.
Wer macht das Zweite? Das Zweite ist Edward Chancellor. The Devil Takes the Hindmost, den letzten beißen die Hunde heißt.
Gibt es das auch auf Deutsch?
Dummerweise nicht auf Deutsch. Und da ist auch, das ist so die kleine Geschichte der Weltfinanzspekulation. Und da lernen wir, dass Spekulation viel mit Spielsucht zu tun hat. Und dass das aber nichts mit Investieren zu tun hat. Und es gibt beispielsweise von John Maynard Keynes den Ausspruch, dass Spekulieren damit zusammenhängt, dass man versucht vorauszusagen, die Psyche des Marktes und dass es relativ schwer ist, die Psyche des Marktes vorauszusagen, deswegen hat das mit Investieren nichts zu tun und er erzählt dann auch von den gesamten Blasen, die es in der Welt gab und natürlich die bekannteste ist die Tulpenmanie von 1630 und da hat dann eine Tulpenzwiebel beispielsweise, das lernen wir auch in diesem Buch, 5000 Guldene kostet, das kann man jetzt schwer einschätzen, das war ungefähr der Wert eines gut eingerichteten Hauses. Eine Tulpenzwiebel. Und die Leute haben damals, und das finde ich das Spannende auch an dem Buch, haben nicht nur die Tulpen an sich gekauft, sondern haben auch auf Termin spekuliert und haben gesagt, ich lasse mir die Tulpen, die dann und dann, die Tulpenzwiebeln, die dann und dann rangereift sind, zum Preis von X geben. Und was man aus diesem Buch auch sehr schön lernen kann, dass viele das auf Kredit gemacht haben und sich dabei kräftig verzockt haben. Und man lernt da auch das Gefährliche an Spekulationsblasen. Wenn nämlich Spekulationsblasen mit Fremdkapital einhergehen, also wenn man Schulden macht, das hat man ja bei der Immobilienkrise gemerkt oder auch bei der Internet. Bei Internetbubble nicht so doll, sondern bei anderen Krisen eher. Wenn Schulden eine Rolle dabei spielen und wenn man sein Spekulationsobjekt mit Schulden kauft, dann führt eine platzende Spekulationsblase zu einer größeren Finanzkrise, weil dann meistens auch Banken mit betroffen sind, das Finanzsystem mit betroffen ist und deswegen sind solche Krisen auch die besonders schwerwiegenden. Das war das Buch, nämlich Edward Chancellor, The Devil Takes the Hindmost. Und dann wirst du natürlich fragen, wie erkennt man denn Bubbles?
Wie erkennt man denn Bubbles?
Vielen Dank, Dietmar, das ist freundlich.
Und Frederik und Pickledy gingen in den Wald und Frederik fragte, du Frederik, wie erkennt man denn Bubbles?
Ja, und jetzt siehst du, und dann habe ich für dich genau das richtige Buch mitgebracht. Ah. Das heißt Boombastology. Spotting Financial Bubble.
Hast du auch mal deutsche Bücher?
Nein, das ist kein Deutsch. Dummerweise, die guten Bücher gibt es halt nur auf Englisch.
Doch. Gute deutsche,
das ist von
ins Deutsche übersetzte Bücher.
Vikram Manchramani. Manchramani, es ist, glaube ich, ein Inder. Und der hat, ist der Babbelologe, würde man sagen. Ja, der hat da schon, der macht damit richtig Geld. Und der hat ein Buch rausgebracht, wo er rausgefunden hat, wie man Bubbles feststellen kann. Und
jetzt frage ich dich, wie kannst du eine Bubble?
Das ist das Schöne, was er sagt. Man kann eine Bubble nicht ganz einfach erkennen, indem man sagt, oh, überbewertet oder unterbewertet. Man muss verschiedene Disziplinen mischen, nämlich Psychologie, Politikwissenschaft und Virologie. Also auch biologische
Sachen.
Auch ein
Universalgelehrter.
Also. Ganz genau. Und dann hat er geguckt, wie findet man raus, dass eine Bubble gibt. Eine Idee dahinter war und das fand ich eine wirklich kluge Idee. Normalerweise ist ja so, wenn ein Gut teurer wird, sinkt die Nachfrage. Das ist ja klassische Angebot-Nachfrage-Sache. Aber ein Kennzeichen der Bubble ist, wenn eine Aktie teurer wird, dann sinkt nicht etwa die Nachfrage, sondern kommen immer mehr und wollen dabei sein und wollen mitmachen. Also bei steigenden Aktienpreisen, wenn da auf einmal mehr Leute mitmachen wollen, immer mehr einsteigen, das ist ein Zeichen von Bubble. Dann gab es noch eine weitere Idee, das ist wie eine Epidemie, so ansteckende Sache, also so ein biologisches Ding. Wenn also eine Aktie als besonders hot gilt, also besonders heiß gilt und die Leute alle sagen, hey, da muss ich auch dabei sein und das ist eine richtig ansteckende Sache ist, alle darüber reden, mitmachen, auch das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Bubble gibt. Und so gibt es noch weitere Sachen, aber ich will hier nicht alle Sachen vorgeben. Also Boom, Bustology ist...
Also gleich mal drei Crash-Bücher auf einmal. Was wäre jetzt dein Favorit unter den dreien? Ich meine, man kann ja auch nicht immer alle Bücher lesen.
Nein, ich finde, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, also ich finde die Geschichte halt den Kindleberger, das ist halt der Klassiker, der Kindleberger, der hat das Auf und Ab. Der,
also du
der,
hast keinen Favoriten. Okay.
Nein.
Ja, ist okay. So, dann würde ich dem Ganzen jetzt mal ein bisschen bei so vielen Krisenbüchern hier mal wirklich...
Hast du was Optimistisches dagegen zu setzen?
Ja, ein echtes Optimistenbuch, ja. Und das heißt Factfulness, das ist ein ganz neues Buch, das jetzt eben erschienen ist und es ist geschrieben vom Arzt Hans Rosling, der auch Statistiker und Wissenschaftler ist und sozusagen sein Vermächtnis. Hans Rosling hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit begründet und er hat das Buch zusammen mit seinem Sohn und mit seiner Schwiegertochter geschrieben und er hat sich sozusagen zur Mission gemacht, aufzuklären in die Welt. Ja, und ganz in meinem Sinne einfach sozusagen, weil dem Optimisten ja immer vorgeworfen wird, sie sehen die Welt durch die rosarote Brille. Es ist eben gar nicht so, sondern es ist so, dass die Welt eigentlich viel besser ist, als sie wahrgenommen wird. Da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung. Und als sie auch in den Medien dargestellt wird, weil Medien sich naturgemäß immer, bei uns heißt das Motto ja, Bad News are Good News, also die schlechten Nachrichten sind die guten Nachrichten im Sinne des Journalisten, weil die verkaufen sich und sie sind auch die Ausnahme vom Normalen. Aber deswegen sollte man nicht von den alten schlechten Nachrichten darauf Rückschlüsse ziehen, dass die Welt wirklich so schlecht ist, wie sie in der Masse der Nachrichten dargestellt wird, sondern die Welt ist eben viel besser, als sie in der menschlichen Wahrnehmung dargestellt wird. Und das weist Rosling in diesem Buch eben nach mit vielen Beispielen. Da gibt es auch gleich mal so einen Einstellungstest sozusagen, dass man erstmal getestet wird, wie man selbst dann verschiedene Probleme wahrnimmt und wird dann konfrontiert mit den echten Zahlen und die Statistiken in dem Buch, die zeigen eben, dass lediglich 9% der Weltbevölkerung in extremer Armut leben, nicht 50%, wie die meisten Leute eben glauben, und dass der Anteil der Bevölkerung in extremer Armut seit Ende der 90er Jahre um die Hälfte zurückgegangen ist, dass die Todesfälle durch Naturkatastrophen, Kindersterblichkeit, Kriegsopfer und Hunger ebenfalls gesunken sind, dass Impfraten, Alphabetisierung und der Zugang von Mädchen zur Bildung sich enorm verbessert haben und viele solcher Beispiele. Und Rosling, er zeigt auch einige Denkfehler auf, das sind ja auch immer wieder beliebte Themen für Bücher, wie eben solche falsche Wahrnehmungen eben und durch welche Denkfehler sie entstehen, und er gibt dann auch ein paar Faustregeln mit an die Hand, wie man solche Denkfehler eben verhindert. Da gibt es auch eine schöne Grafik, kann man sich dann an die Pinnwand heften, wo er so ein bisschen sozusagen seine Keysätze, seine Faustregeln dann aufgeschrieben hat. Zum Beispiel sagt er, rechnen Sie mit schlechten Neuigkeiten. Da wird man quasi nicht negativ überrascht. Aber er sagt zum Beispiel auch zu Trends, dass eben Trends sich nicht immer linear fortsetzen, wie es von vielen Analysten ja immer wieder erwartet wird, dass einfach Trends linear fortgeschrieben werden. Und da ist eine Faustregel von ihm, Kurven können verschiedene Formen haben. Ja. So,
aber das ist der Evolution geschuldet. Wenn der Tiger angerannt kommt, der Säbelzahntiger, dann rennt der nicht exponentiell auf dich zu, sondern linear. Und deswegen kannst du auch nur linear fortschreiben. Das ist halt ein lineares Gedächtnis. Ich glaube, das ist das Problem, was Menschen generell haben, dass sie schwer exponentiell rechnen können, wenn sich was verdoppelt. Das ist ja auch die Geschichte mit dem
Ich habe noch ein paar Faustregeln. Langsamer Wandel ist dennoch Wandel. Ja, okay. Ganz wichtig anzuerkennen. Chapitz moniert das ja dann immer in dieser Sendung. Es heißt, ja, Griechenland ist ja viel zu langsam und so weiter. Ja. Man muss aber erkennen, wann ein Wandel da ist und wenn Fortschritte gemacht werden, dann ist das ein Wandel. Ja?
Okay.
Und machen Sie kleine Schritte, rät er. Ja?
Machen Sie kleine Schritte.
Ja, Chapitz, mach mal ein bisschen kleine Schritte, auch mit deinen langen Beinen. Ja?
Ja, okay.
Und suchen Sie nicht nach einem Sündenbock. Also,
Nicht nach einem Sündenbock
suchen.
Oh Mann,
ja?
das Allerschönste zu diesem
Buch. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Buch jetzt erstmal überflogen ich bin nämlich darauf aufmerksam geworden durch die Buchseite in der Welt am Sonntag, die der sehr verehrte Kollege Holger Chapitz zusammengestellt hat. Und am Ende dieser Vorstellung dieses Buches, was er da gemacht hat, ja, eigentlich hättest du es dir auch vorstellen können, aber wir haben gesagt, es ist ein Buch, das ich
unbedingt
hätte eigentlich schreiben sollen, aber jetzt hat es schon wieder ein anderer geschrieben. Ja. Und Holger schreibt dort am Ende, wer dieses Buch gelesen hat, wird optimistischer auf die Welt blicken und künftig all die vermeintlichen Katastrophenmeldungen einordnen können. Das sagt der Pessimist.
Das sag ich dir.
Du bist ja doch ein Realist.
Ich bin der Realist.
Manchmal
ich sag's
bist du
ja immer wieder.
Realist,
du versuchst mich ja immer hier in diese Richtung Weltuntergang zu schieben.
Du bist
oder
ja gar nicht der
oder ich bin nicht der Weltuntergang.
Ja?
Also, nein, überhaupt nicht. Ich habe nichts mit
Fakten für Optimisten und solche, die es werden wollen.
Unbedingt. Siehe, Factfulness, schönes Buch.
Factfulness.
Und es gibt auch für Leute, die vielleicht schon mal reinschauen wollen, es gibt eine Webseite, wo man nämlich einzelne Länder sich angucken kann und einstellen kann. Dann gehen die Kurven vor einem Auge so lang. Es ist wunderbar.
Ich habe auch bei Amazon geguckt. Als Amazon Prime-Kunde kann man sogar kostenlos lesen.
Was?
Ja.
Umsonst?
So. Und sonst kostet es 19,99.
Oder vielleicht weiß der Amazon-Mann, dass du Optimist bist und dass du es nicht lesen würdest.
Wahrscheinlich weiß er das schon.
Der denkt sich, der Defner ist so optimistisch, da braucht er so ein Buch nicht
mehr. Nein, aber sowas kann man sich da auch, glaube ich, gut ins Regal stellen als Hardcover und ab und zu mal danach greifen, wenn wieder mal ein Pessimist zu Besuch ist und abends
beim fünften Glas Rotwein. Oder das Ausdrucken, was du hier gemacht hast. Das ist wunderbar.
Gut,
die Factfulness-Faustregeln.
Die Faustregeln, ja.
Schauen Sie, wo die Mehrheit ist. Okay, gut.
Ja. Na gut.
Ich habe auch ein konstruktives Buch dabei.
Ja, echt?
Die anderen sind auch konstruktiv.
Ja, okay. Nein, Bücher sind immer konstruktiv.
Wenn man sieht, dass es in Wellen, das kann man vergessen.
Kann man vergessen.
Ja, man wirklich vergessen.
Und
die haben auch einen Fonds aufgemacht.
Ja, der ist ganz schlecht gelaufen.
Und der ist nicht gut gelaufen.
Aber das Schöne ist, wenn man all diese Untergangspropheten dann Fonds aufmachen und sich dann wirklich mal am Markt messen müssen. Das sind wie unsere Wetten, wo man am Ende des Jahres.
Jetzt will der Defner wieder erzählen, dass er mit dem meisten
in diesem Podcast wird ja nicht direkt gewettet, aber ja.
Stimmt, hier wetten wir noch nicht.
Ja, so.
Wer weiß,
weiter geht's mit unseren Büchern.
Was bis zum Jahresende noch passiert, lieber Defner.
Welches Buch möchten Sie denn als nächstes empfehlen, Kollege?
Ich habe ein wunderbares Buch, das heißt Schneeball. Schneeball. Und zwar ist es geschrieben von Alice Schröder und es geht eigentlich um eine Investorenlegende, die du immer wieder hier anführst, wenn es gegen Bitcoin geht, wenn es um langfristiges Investieren geht und wenn es um alles diese Welt geht. Alles Gute verkörpert Warren Buffett. Und dieses Buch, Alice Schröder, hat das geschrieben.
Der größte Investor der Welt, meine Damen und Herren. Wirklich,
und es ist, man muss es sagen, es ist, also dieses Buch Schneeball ist die ultimative Buffett-Biografie. Es ist wirklich, und ich würd sogar noch weitergehen, es ist die ultimative, es ist ein Businessbuch, wenn es um Biografien geht. Also es gibt ja tausende von Biografien über Menschen, die zum Mond fliegen oder die irgendwas machen, wahrscheinlich auch Elon Musk. Ja.
Kommt noch, du weißt es
Auch über diese Menschen gibt es, aber das ist wirklich, dieses Buch ist 1300 Seiten, man muss da schon ein bisschen Sitzfleisch haben. Und aber es wird sehr detailliert teilweise, aber es wird nie langweilig. Und man lernt schon, dass Warren Buffett mit 10 Jahren Millionär werden wollte und schon in seiner Jugend so Tugend entwickelt hat. Sparsamkeit und intuitiven Umgang mit Zahlen. Und da kommen wir genau zu der Sache, die ihn groß gemacht hat, sind dieses Zahlenverständnis, warum das Buch aus Schneeball heißt. Er hat sich halt klar gemacht, wenn ich heute $10 habe und die anlege, dann wird das über die Zeit immer mehr. Und nicht nur mit dem Zinssatz, sondern auch dann gibt es diesen berühmten Zinseszinseffekt. Und das ist halt wie der Schneeball, der den Berg runterrollt und immer größer wird. Und je größer wird, desto noch größer wird er. Und das ist dieser berühmte Schneeballeffekt. Und es sind lustige Details, die da geschrieben werden. Beispielsweise hat er dann alle seine Ausgaben, die seine Frau getätigt hat, die hat er dann auch hochgerechnet und hat dann seiner Frau vorgeworfen, also ich würde mir ja keine Frisur für $30,000 gönnen, weil er nämlich den Friseurbesuch von der Frau mal eben auf 25 Jahre hochgerechnet hat. Und so hat er mit allen Sachen gemacht. Er war jetzt in seiner Beziehung oder in seinem normalen Leben jetzt nicht so lebenstüchtig, weil er da sich so viele Fehltritte gemacht hat. Die erste Frau ist auch irgendwann dann ausgerissen. Ich glaube, er blieb verheiratet, hat dann irgendwie zwei Frauen gehabt.
Weil sie niemals zum Friseur gehen durfte.
Genau. Ja, und naja, auf jeden Fall, er hat auch mit den Kindern nie wirklich gespielt, sondern hat dann eher so...
Er hat auch gesagt, lustig. Meine Kinder werden mal nichts erben, ihr braucht euch gar nicht darauf einstellen, dass ihr hier die große Erbschaft macht, obwohl er war ja zeitweise der reichste Mensch der Welt. Ne?
Stimmt, das war. Als das Buch rauskam, war er das. Nämlich 2008 war der reichste Mann der Welt, das ist jetzt nicht mehr. Und auf jeden Fall mit 35 wollte er Millionär werden und mit 32 hat er es sogar schon geschafft. Also man sieht, er hat es sogar schneller geschafft. Und dann hat er diese berühmte diese Textilfirma Berkshire Hathaway gekauft und hat da eine Erfahrung gemacht, die ihn auch sehr geprägt hat. Der Laden wollte nicht laufen und dann musste er ihn schließen. Also musste halt relativ viele Mitarbeiter rauswerfen. Und er hat sich ab dem Moment geschworen, dass er nicht nur seine Methode, die er hatte, er hat eine ganz strikte Methode gemacht. Er hat geguckt nach unterbewerteten Firmen, hat das auch bei Herrn Graham gelernt. Das kann man alles in dem Buch nachlesen, wie man unterbewertete Firmen findet. Also man kauft unterbewertete Firmen, führt die weiter und irgendwann kann man die mit Gewinn verkaufen. Das dachte er auch bei Berkshire Hathaway und hat sich dann da aber getäuscht und hat sich dann geschworen, dass er nie wieder Firmen kaufen will, wo es soziale Verwerfungen geben könnte. Also das ist eins seiner Regeln geworden. Also nicht nur unterbewertete Firmen, sondern auch Firmen, die keine sozialen Verwerfungen bringen. Und er hat noch sich zum Lebensmotto gemacht, er kauft nur das, was er wirklich versteht. Und deswegen hat er lange Zeit keine Technologie gekauft. Das hat gut geklappt im Jahr 2000, als die Internetbubble platzte, hat aber weniger gut geklappt, als dann die zweite Welle des Internets lief und wo dann Unternehmen wie Apple oder Google ganz groß geworden sind. Er hat jetzt sich an Apple beteiligt, das haben wir ja auch vom Kollegen Defner hier zahlreich gehört. Und
er hat auch bereut, dass er bei Amazon zum Beispiel nicht dabei war.
Hat aber bereut, dass er nicht dabei war, genau. Und aber es ist wirklich eine spannende Biografie, wo man lernen kann, dass man eigentlich so reich nur werden kann, wenn man ein bisschen verschroben ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dann lieber so bleibe, wie ich bin. Ich bin auch verschroben, wirst du gleich sagen. Aber wenn du wirklich reich werden willst, musst du halt irgendwie was verschroben.
Ja, du musst vor allem auch ein Genie sein. Ja, also ich meine, Warren Buffett ist auf seinem Gebiet wirklich ein Genie, weil er einer der ganz wenigen ist, die sozusagen über wirklich Jahre und Jahrzehnte es geschafft haben, die Märkte zu schlagen als Investor. Das schaffen halt viele Fondsmanager einfach nicht.
Zuletzt ist es
nicht
mehr so einfach gelungen. Zuletzt nicht mehr.
Aber das hat man im Jahr 2000 auch gesagt, als alle gesagt haben, oh ja, Buffett ist jetzt definitiv raus, weil er einen Technologietrend verpasst und so weiter. Ja. Und hinterher, als die Internetblase dann geplatzt ist, haben alle gesagt, Warren Buffett hat es wieder gesehen. Und im Jahr 2008, als alle Banken kollabiert sind in Amerika, da hat er Bankaktien zu Spottpreisen gekauft. Also er ist einer, der immer wieder halt einfach dann auch Mumm hat, in Krisen absolut zuzugreifen, wenn sich keiner mehr traut. Und das kann man einfach von ihm lernen. Und auch eben die Langfristigkeit, wie dieser Schneeball-Effekt.
Schneeball-Effekt.
Er hat gesagt, ich will keine Aktie für 10 Minuten besitzen oder man sollte keine Aktie für 10 Minuten besitzen, die man nicht bereit ist, 10 Jahre zu halten. Und allein die Bonbons, die Warren Buffett immer von sich gibt, also er ist wirklich ein großartiger Investor, von dem man so viel lernen kann, der auch immer wieder auch viel über Gesellschaft und über allen möglichen anderen Wissenschaften und so weiter Gutes zum Besten gibt. Also man sollte unbedingt Buffett-Bücher lesen, so viel man in die... Ich habe auch eine andere Biografie gelesen von Bleibendem Wert, auch eine Buffett-Biografie, die hat nur 900 Seiten, die ist teilweise ein bisschen... gibt es sehr viele teilweise Exkurse zu einzelnen Aktien, die er besitzt und so weiter.
Das ist, glaube ich, spannend.
Aber, und es gibt ja viele kürzere Sachen auch über seine Art des Investierens, Buffettologie und so weiter, wo das erklärt wird wie und seine Thesen. Oder man kauft sich einfach nur die besten Sprüche von Buffett.
Ja, aber im Leben, ich finde, es ist Leben, ich finde, es ist eine Biografie.
Aber eine Biografie
und wenn man eine richtig
gut,
gut geschriebene Biografie haben will, ist das wunderbar.
Klingt sehr spannend.
Ja, ist es. Unbedingt Alice Schröder, Schneeball ist wirklich ein wunderbares
Buch. Lesen, ja?
1300 Seiten.
Kann ich mir die ausleihen von dir?
Na klar, ja? Ich habe das alles elektronisch.
Okay. Dann...
Hast du ein Buch?
Ich möchte an Buffett anschließen, denn der wird in meinem nächsten Buch auch zitiert. Und zwar...
Meine Damen und Herren, jetzt liest Dietmar Deffner wieder vor.
Liest wieder vor.
Vielleicht solltest du Hörbuch
für die, für die meisten
werden.
Großanleger und Privatanleger sind Indexfonds mit minimalen Gebühren der beste Weg, um Aktien zu besitzen. Diejenigen, die diesen Weg einschlagen, können sicher sein, dass ihre Nettoerträge die der meisten Profianleger schlagen. Warren Buffett, legendärer US-Investor, wird hier
zitiert. Faszinierend, dass er gerade das sagt, obwohl er eigentlich mit aktivem Management reich geworden ist.
Ja. Und das Beste, was auch in diesem Buch dann, also es geht um das Buch, Gottfried Heller ist der Autor, und die Revolution der Geldanlage. Und es geht in diesem Buch um ETFs, die mir...
Das haben wir letzte Woche
von mir
in unserem...
immer wieder hier propagiert werden in diesem Podcast.
Aber leider
Podcast,
tun das die Deutschen noch nicht. Die Deutschen investieren noch zu wenig in ETFs. Wir hatten es ja vor... Ich glaube,
nicht
vor
nur in ETFs.
Zwei oder vor drei Episoden ging es darum,
sie investieren
Mischfonds, was für ein Mist.
Genau, sie investieren ETFs. Überhaupt zu wenig in Aktien, und ETFs sind sozusagen ein Instrument dafür, das eben von Gottfried Heller in diesem Buch sehr propagiert wird, und er bezieht sich eben nochmal auf Buffett und sagt eben, weil du ja gerade gesagt hast, ja, man muss schon ein bisschen verschroben sein, um dann so genial in den Märkten zu sein, oder man ist als Genie wahrscheinlich verschroben. Ich glaube nicht, dass jeder, der verschroben ist, automatisch ein Genie ist.
Man kann aber auch reich werden als Normalo, aber nicht so reich
genau.
wie Warren Buffett.
Und deswegen empfiehlt Warren Buffett zum Beispiel seiner Frau, das hat er extra ins Testament schreiben lassen, dass er gesagt hat, meine Frau, die soll bitte mal 90% des ihr hinterlassenen Barvermögens gefälligst in ein ETF von Vanguard, das ist die Firma, die die ETFs erfunden hat, auf den S&P 500, also auf den breiten Markt in Amerika kaufen.
Fast 0% Gebühren.
Und damit schlägt sie dann quasi in fast allen Fällen die Profi-Investoren,
die
sich versuchen, eben die Märkte zu schlagen. Ja. Und diese Argumente, die bringt Heller eben in diesem Buch, diese Argumente für ETFs, weil eben es die Profi-Investoren in sehr, sehr vielen Fällen eben nicht schaffen, den Markt zu schlagen, und mit ETFs kauft man einfach den Marktdurchschnitt, und das zu sehr, sehr niedrigen Gebühren, und deswegen nennt er eben ETFs die Revolution der Geldanlage, und er zeigt dann konkret in einigen Kapiteln, wie man konkret sich auch ein ETF-Depot zu unterschiedlichen für kleinere oder größere Summen dann bauen kann, was da an einzelnen Bausteinen reingehören würde und wie man auch seine Risikoneigung damit ETFs steuern kann, und er empfiehlt dann auch, was man dem, wie man, wenn man Sparpläne, was ich ja für besonders gut halte, auch mit dem Baustein dann ETF zu machen, und wo man dann eben teilweise schon für 25 Euro anfangen kann. Und er bringt auch verschiedene Beispiele, wenn man sagt, okay, für 50 Euro Sparplan nimmst du das und das, für 100 Euro nimmst du das und das, und für 250 kannst du ein paar mehr Sparpläne auf verschiedene ETFs abschließen. Da gibt es eben ganz konkrete
mit
Tipps dazu.
Praxistipps, super.
Praxistipps,
sehr schön.
Also damit kann man wirklich sagen, also wenn man jetzt hier neugierig geworden ist in diesem Podcast und sagt, ich will jetzt endlich mal mit diesen ETFs anfangen, dann gibt es eigentlich sozusagen das Know-how dazu bei Gottfried Heller. Es gibt natürlich, das Buch musste ja auch voll werden, sage ich jetzt mal, viel drumherum. Was ich ganz interessant fand,
die
sind so ein bisschen
so kleine
Schmankerl aus seiner Vergangenheit, weil er ist ja schon
hat er nicht mit André Costolani zusammengearbeitet?
Nein, er hat mit Costolani zusammen. Er ist 35 geboren, hat zusammen Geburtstag mit Ludwig Erhard, fühlt sich dem auch sehr verpflichtet, und er war eben Partner von André Costolani, dem wirklichen Börsenaltmeister, der ihn eben auch sehr geprägt hat, und Costolani ist ja auch ein Anhänger, der ein Contrarian, wie man sagt, also einer, der antizyklisch handelt an den Börsen. Das ist auch, was Gottfried Heller immer wieder predigt. Und ich habe ihn so oft auch schon interviewt im Fernsehen, damals bei N24, jetzt heißen wir ja Weltfernsehen. Aber zu N24-Zeiten noch, und als wir noch in München zum Beispiel waren, war er auch häufig bei uns im Studio.
Gottfried Heller.
Ja, Gottfried Heller, und einer, der zum Beispiel damals, als wir in den Anfängen waren, immer wieder gewarnt hat, der neue Markt, Finger weg davon, das ist alles übertrieben. Auch da hat er recht bekommen. Und stattdessen Substanzaktien, Dividendenaktien und dergleichen empfohlen. Also meine Empfehlung, wer sich für ETFs interessiert.
Die Revolution der Geldanlage. Super. Er hat sogar richtig reingeschrieben, was der Unterschied zwischen synthetischen und zwischen richtig physisch abgebildeten ETFs. Also wirklich was für normale Menschen, die
und
sich damit auch, nicht aussehen, aber auch für Profis.
Und durchaus Profis lernen eben mit den Risiken, die sind dort auch beschrieben, aber argumentiert da auch und hat natürlich, wie gesagt, ein paar Exkurse dann auch noch zum Euro und so weiter und so fort.
Ja.
Muss man ja auch nicht jedes Kapitel lesen, sondern aber wichtig sind die zu den ETFs.
Aber so. die Exkurse zum Euro, das ist ganz meine
das
Meinung.
Das ist ganz deine Meinung. Ja, ja. Ja, von daher darf ihn ist er ein bisschen auf Abwägen.
Aber nein, muss er ist er nicht immer auf Abwägen. Er ist nicht auf Abwägen. Na? Er ist wirtschaftlich, nein, ist ein rational aber, wirtschaftlich denkender Mensch und weiß halt, allem, so wie der Euro nein, konstruiert ist, ist es ein Problem.
Er sagt halt, was wir immer wieder hier sagen, was Holger und ich ja einmütig sagen, dass es ein Problem ist, dass die Deutschen ihr Geld falsch anlegen, weil sie einfach die Aktie aus lauter German Angst, da gibt es auch ein großes, die Ängste der Deutschen, ein großes Kapitel und vor lauter Angst eben die Aktie meiden und sich einfach den Anlagechancen berauben. Und er zeigt ganz klar, dass eben diese Ängste vor Aktien, wenn man langfristig anlegt, wenn man mehr als 15 Jahre anlegt, dann eigentlich gar kein Risiko mehr hat. Das zeigen alle Statistiken. Und all das, wenn man sich eben mal
herantastet. Es sei denn, man hat 1929 angelegt. Da musste man bis in die 60er Jahre warten. Also es gibt auch Zeiträume, wo man etwas länger investiert. Aber wenn man es als Sparplan macht, und das hatten wir auch letzte Woche so schön besprochen, dann ist es ja auch kein Problem, okay, weil man dann ja zu allen Zeiten einsteigt und ist und auch zu niedrigen Kursen und hohen Kursen und so weiter. Ich habe auch noch ein Börsenbuch dabei.
Okay.
Und zwar eher so ein Snackbuch, also wirklich so mit kleinen, hübschen Kapiteln. Der Titel klingt so ein bisschen verboten und zwar Reich werden an der Börse.
Reich werden an der Börse, kauf sie jetzt.
Ja, genau. Das wird dir gefallen vom Titel her, ist ein bisschen undifferenziert.
Ein bisschen billig.
Klingt billig.
Ja, wieso kommt es dann von dir?
Was? Das Buch?
Du bist doch der große Intellektuelle hier. Hast ja, du undifferenzierte genau. Bücher?
Von Peter Thilo Hasler. Wollte ich nur noch kurz dazu sagen.
Peter Thilo Hasler war mal bei der Hypovereinsbank.
Da hat er, war Analyst.
Den habe ich da schon mal schon interviewt. Ja.
Hast du?
Ja, ich habe mal
in deinen guten Zeiten.
In meinen guten Zeiten habe ich schon mal.
In München war. Und
ja, damals in München. Da
hängst du nicht auch noch am Flughafen in München?
Man hat mich abgehängt. Man hat mich tatsächlich nach 10 Jahren abgehängt.
Ich dachte, hängst du nicht in so einem Hangar? Hängst du doch da irgendwo?
Nein, Lufthansa Terminal 2. Und zwar zwei sehr exponierten Plätzen, okay. Ja.
Der Defner.
Ja. Und alle haben sich mal gefreut, wenn sie aus dem Ausland zurückkamen. Ach, der Dietmar begrüßt mich, ja.
Warum haben sie es abgehängt?
Jetzt brauchen sie anscheinend den Platz oder sowas, ne?
Echt? Besser als Defner begrüßen wüsste ich jetzt auch nicht.
Weil N24 nicht mehr N24
heißt. Also ein besserer Botschafter? Ja, aber oh Mann, der Phantomschmerz von Dietmar. Gut, den wollen wir hier nicht besprechen.
Du wolltest ein Buch vorstellen.
Ich wollte ein Buch vorstellen. Peter Thilo Hasler, Reich werden an der Börse. Und warum mich das Buch wirklich überzeugt hat, ist eigentlich das Vorwort. Und da schreibt er, und es ist so wunderbar, da merkst du auch, wie das ganze Buch geschrieben ist. Er schreibt, jetzt lese ich mich auch mal vor, Autoren, die Börsenratgeber verfassen, in denen sie Tipps geben, wie die Leser reich werden können, tun dies in der Regel, weil sie selbst mit ihren Börsentipps und Anlagestrategien genau das nicht geschafft haben.
Das ist sehr ehrlich.
Und
das gilt auch für Journalisten, die über Börse schreiben oder Podcaster.
Und dann fragt er, wie steht es mit der Glaubwürdigkeit dieses Buchs? Also es ist wirklich einfach eine wunderbare Ouvertüre zu einem, also wirklich selbstironisch geschriebenes Buch, wunderbar. Und so geht es auch weiter. Und das Cover ist, naja, das Cover und den Titel, den kann man eigentlich vergessen. Man muss es eigentlich einschlagen, weil mit so einem Buch willst du auch nicht am Strand liegen. Damit, aber es geht nicht um einen unseriösen Ratgeber, wie damals vom Börsenbäcker gab es ja mal.
Markus Frick.
Genau, der hat ja auch mal Tipps gegeben, sondern es geht wirklich um wirklich kleine, interessante Schnipsel, wo eigentlich jeder mitbekommt, dass er ungeeignet ist für die Börse. Das ist das Nette. Aber
und dann doch ETFs kaufen sollte.
Ganz genau.
Und dann wird aber eben
auf launige Weise festgestellt, dass die menschliche Ratio eigentlich nicht dafür geschaffen ist, an der Börse gut Geld zu machen. Und da kommen wir wieder zu unserem Thema, dass du eben feste Regeln machen solltest. Sparplan ist so eine Idee.
Genau.
Und damit deine Ratio ausschalten kannst. Und dann gibt es ein Wort, was dich erfreuen würde. Da steht nämlich ein Bärenmarkt. Verluste von 20% und mehr ist ein natürliches Erlebnis. Also lassen Sie uns einfach akzeptieren. So.
Genau.
Wunderbar.
Und dann kommt Bullenmarkt.
Dann kommt der nächste Bullenmarkt. Und also ich fand es ein wunderbar, also kleine.
Da also ist das jetzt ein Buch für Einsteiger?
Nein, nicht für Einsteiger, weil es ist für Profis auch gleichermaßen. Es sind lustige Statistiken drin, es sind lustige Grafiken drin. Es ist wirklich kurzweilig geschrieben in lustigen Kapiteln und du lernst, ich glaube, 100 Tipps oder so. Es ist wirklich kleinteilig, nett und du lernst halt wirklich nette Sachen über die Börse und das ist ein wunderbares Buch. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen mal auch Posewissen dabei, das ist ja mal so meine Disziplin hier. Insofern wunderbar.
Da würde ich ja lieber die Warren Buffett-Biografie
lesen. Komm,
der hat es ja wenigstens selbst geschafft, ja, von einem, der es geschafft hat, reich zu
werden. Ja, aber
das
ist halt was anderes. Den Warren Buffett, das ist halt ein großes Buch, ja, das ist richtig. Und das ist halt so ein nett, man will ja auch so ein bisschen Börsensnacks. Ich würde es als Börsensnackbuch nennen. Das ist
okay. Einen habe ich noch, nach der Devise.
Da hast du eins.
Keine Sendung ohne Tesla darf natürlich auch in dieser Büchersendung Elon Musk. nicht fehlen, der am meisten diskutierte Mann in dieser Podcast-Reihe aus immer wieder aktuellen Anlässen. Und ja, wer sich mal für diesen Mann interessiert und dazu auch eine spannende Biografie lesen möchte, und grundsätzlich finde ich ja Biografien eigentlich wirklich immer, ob es jetzt Warren Buffett ist oder was auch immer ist.
Ja, man lernt mal was fürs eigene Leben
draus.
Auch
Steve Jobs, der Apple-Gründer, auch eine super spannende Biografie. Aber auch eben die Elon Musk-Biografie, die ist von Ashley Vance geschrieben. Elon Musk, wie Elon Musk die Welt verändert, die Biografie. Ja? Wie Elon Musk die Welt verändert, das beinhaltet schon sehr viel Wahres.
Da ist der Autor schon sehr dicht am Elon gewesen und hat gesagt, ich möchte ein Kind von dir.
Ja, er war sehr dicht dran und Elon Musk ist sozusagen quasi als Mitautor genannt, weil er doch viel Input über Interviews.
Schrecklich. Nein, aber du weißt ja, wie er ist. Wenn du kritische Fragen stellst, wirst du abgemeiert. Insofern wirst du jede Biografie, die du mit ihm in Zusammenarbeit geschrieben hast, die wird ja scheußlich sein. Natürlich, du bist ja ein Musk-Fan und sagst, der kann zum Weltall fliegen, der Mann kann übers Wasser laufen und
ich blende mich jetzt aus meinem Buch.
Okay, meine Damen und Herren, hast du nicht? Gut.
Nein, also es ist so, dass man wirklich auch, man sieht durchaus die negativen Seiten auch von Elon Musk, dass er ein Choleriker ist, wie er immer wieder sozusagen bis ans Äußerste geht oft, aber man lernt ihn schon einfach, und das ist einfach mal wichtig, in dieser ganzen medialen Aufregung einfach schon mal zu sehen, wo er herkommt und auch wie diese ganze Technikbegeisterheit bei ihm entstanden ist. War ein großer Fan von Science Fiction und so weiter. Aber vor allem, das Buch ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aus dem Jahr 2015, also die ganz jüngste Geschichte von Tesla ist nicht mehr dabei, aber natürlich trotzdem, wie er Tesla an den Start gebracht hat, und vor allem eigentlich, und für Raumfahrtfans ist vor allem das SpaceX Kapitel ganz besonders interessant, wie er einfach wirklich die Raumfahrt revolutioniert hat und es ja jetzt endlich wieder schafft, sozusagen, dass auch Amerikaner günstig ins Weltall fliegen und vor allem sozusagen die wiederverwertbare Raumtransporter erfunden hat, sozusagen die wiederverwertbare Rakete, die da auch wieder landet und weiterverwertet und dadurch halt eine Revolution auch in der Raumfahrt ermöglicht. Er will ja auch zum Mars fließen und all seine großen Revolutionen, die er vorhat. Er träumt von einem Hyperloop, von unterirdischen. Also er hat unheimlich viele technologische Ideen und es gibt viele Anekdoten und so weiter und fort. Und all das kann man wirklich in diesem Buch, das auch lange, auch in Deutschland in der Übersetzung auf den Bestsellerlisten von Wirtschaftsbüchern immer wieder ganz vorne ist, über Jahre sich dort hält. Und
immer noch ein Bestseller.
Und wirklich die Pressestimmen, wenn man sich bei Amazon zum Beispiel anschaut, also das ist, sind endlos und alle jubeln dieses Buch hoch. Also es
wirklich, mal, jubeln sie jetzt schon von dir. Wirklich, von dir als Musk-Bullen will ich jetzt noch eine Jubelmeldung.
Nein, dieses
Jubelmeldung.
Buch muss man einfach. Ich finde, wenn man
wenn's
sich für
nur
Elon
Musk... Wenn es nur ein Buch im Leben gibt, dann das Elon Musk-Buch.
Nein,
wenn sie auf eine einsame Insel, wenn sie ins Weltall gehen und nie wieder zurückkommen.
Dann nehme ich lieber die 1300 Seiten Buffett mit, ehrlich gesagt. Ja.
Hey!
Aber wenn man sich für Technologie interessiert und für Tesla und auch an sich reiben möchte, dann sollte man dieses Buch mal lesen. Solltest du mal lesen, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Tesla. Dann kaufst du dir vielleicht noch Tesla-Aktien und wirst reich.
Und werd dann für 420 abgefunden. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. So, heute keine Wetten.
Nein, heute haben wir keine Wetten, aber wir haben, Bücher sind auch was Wunderbares. Also ich finde ja, man erfährt so viele Sachen, wo man denkt, so, ich habe es ganz anders gedacht, wie es ist. Und es gab sogar so ein Buch, was ich letztes Mal gelesen habe, I used to think and now I think. Das ist so ein Buch, wo Menschen schreiben, wo sie ganz fest von der Sache überzeugt waren und dann auf einmal festgestellt haben, es ist ganz anders.
Und das Schöne ist ja, dass man in Büchern einfach wieder länger eintauchen kann in eine Thematik und einfach so ein bisschen fokussiert wird. Ich schaff's ehrlich gesagt immer nur richtig im Urlaub. Ich kann nicht wirklich
nicht
gut lesen
ich
abends.
Ich lese immer nur quer.
Nee.
Ich lese
im Urlaub liebe ich es wirklich. Und ich liebe dann auch wie historische Romane oder sowas zu lesen, wo man richtig so in eine andere Zeit eintauchen kann und dann einfach komplett weg ist. Ja. Aber auch so Biografien eben, zum Beispiel Elon Musk oder auch die von Steve Jobs, über Steve Jobs, sind wunderbare Bücher. Und die Buffett-Bücher natürlich sowieso.
Ja, und okay. Ein Buch habe ich noch vergessen.
Ach, du hast auch noch ein Buch?
Nein, This Time is Different von Rogoff und Reinhardt. Das ist auch noch ein schönes Buch.
Klassiker.
Das sollte man unbedingt lesen. Und vielleicht noch von Liaquat Ahamed, Die Herren des Geldes. Da geht es um die 20er Jahre Amerika und wie die Krise, wie die Weltwirtschaft, wie wichtige Notenbanker, die mit verursacht haben. Und da lernt man nämlich sehr schön, wie wichtig Notenbanker sind. Und ja, das ist ein wunderbares...
Und ein Costolani sollte man auch noch mit reinbringen.
Ja, dann? Ja.
Die Kunst, über Geld nachzudenken, sozusagen auch sein Spätwerk. Und da ist auch... Oder andere Costolani-Bücher. Auch von Costolani kann man sich auch mal so ein kleines Sprüchebuch kaufen. Der, wie Warren Buffett, hat er wirklich sehr, sehr viele treffende Börsenweisheiten.
Politische Börsen haben kurze Beine. Dietmar Deffner. Nein, irgendwann wirst du dein eigenes Buch
ausbringen. Aktien kaufen und Schlaftabletten. Und dann werden sie nach einigen Jahren aufwachen und merken, dass sie reich geworden sind. Oh, so, jetzt aber Schluss hier mit unseren Büchern, weil wir können jetzt, glaube ich, sehr, sehr...
Du bist sowieso im Urlaub gerade. Ich muss arbeiten, während Sie diese wunderbare Sendung hören. Ich hoffe, Sie genießen die genauso wie unsere anderen Sendungen. Reden Sie darüber.
Und demnächst dann wieder aktuelle Sendungen mit kontroversen aktuellen Themen und Wetten und all das auf den üblichen Plattformen, dort überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns möglichst viele Sterne, da freuen wir uns.
Nochmal eine Rückmeldung, wie so eine Sonderausgabe über Bücher.
Ob wir das öfters machen sollten, zum Beispiel ab und zu mal wieder, wenn wir wieder mal im Urlaub sind oder sowas. Ja.
So, dann würden wir das wieder aufnehmen. Oder ob jemand sagt, doch Bücher, weiß ich nicht. Also einfach mal uns... Rückmeldung geben.
An wirtschaftspodcast@welt.de.
Wirtschaftspodcast@welt.de. Prima. So.
Das war's von unserem Podcast. Ja? Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
und Bär,
Deffner
und Schäpitz.